Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink.
Damals hat er das Land, aber vor allem natürlich auch Stuttgart entzweit. Der Streit um das Megaprojekt Stuttgart 21. Und es sollte ja dann mit einem Volksbegehren befriedet werden. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Es wird ja weitergebaut. Und heute ist das komplizierte Bahnhofsprojekt tatsächlich so etwas in den Hintergrund gerückt. 10 Jahre nach dem Volksbegehren steht die Frage im Raum, was machen denn die Kritiker von einst? Nach wie vor wird ja demonstriert in Stuttgart. Sind das etwa ewig gestrige Spinner? Was treibt sie an? Welche Hoffnungen haben sie eigentlich noch? Katharina Thomas hat nachgefragt.
Der Spruch ist immer noch der gleiche. Und in weiten Teilen auch die Protestierenden. Ungefähr 300 Menschen, meist jenseits der 50, demonstrieren in der Stuttgarter Innenstadt für den Erhalt des ebenerdigen Kopfbahnhofs gegen den Tiefbahnhofsbau Stuttgart 21. Seit mehr als 10 Jahren schon.
Da kann ich nur grinsend sagen, ich habe nichts Besseres zu tun. Die Motivation ist ebenso gut erhalten wie noch die Gesundheit. Und solange machen wir weiter.
Ich habe am Anfang gesagt, wenn wir mal unter 500 werden, macht es keinen Sinn mehr. Aber ich kann nicht ohne. Es geht nicht, daheim zu sitzen. Montag ist Montagsdemo.
Damals, nach der Volksabstimmung, war die Enttäuschung groß. Die großen Umweltverbände haben sich zurückgezogen.
Aber jeder, der sagt, Stuttgart 21 wird gebaut, weil die Volksabstimmung das so wollte. Da verstecken sich alle hinter,
sagt Michael Becker vom Organisationsteam der Stuttgart 21 Demos. Für ihn und die Mitstreitenden ist die Grundlage der Abstimmung längst überholt. Vor 10 Jahren haben die Menschen über ein 4,5 Milliarden Euro teures Projekt abgestimmt. Heute sollen Tiefbahnhof und eine neue Schnellstrecke nach Ulm 8,2 Milliarden Euro kosten, sagt die Bahn. Der Bundesrechnungshof ist schon vor 5 Jahren in einem Gutachten von 10 Milliarden Euro ausgegangen.
Guten Abend, liebe Fangemeinde eines sinnvollen Bahnknotens. Ich begrüße Sie im Namen des Demo-Teams herzlich zur 586. Montagsdemo.
Auch in den Pandemiemonaten wurde immer weiter demonstriert in Stuttgart. Wenn es auf der Straße nicht ging, traf man sich online. Auf jeder Montagsdemo gibt es einen Fachvortrag zu aktuellen Problemen des Bauprojekts. Es geht um Wassereinbrüche in den neugebohrten Tunneln, Probleme mit dem Brand- oder Denkmalschutz. Viele haben hier ein Spezialanliegen.
Mein verstorbener Mann hat 15 Jahre im Rollstuhl gesessen. Und da war der alte Bahnhof behindertengerecht. Und dieser Bahnhof wird nicht mehr behindertengerecht.
Bis ich 2009 mal einen Vortrag gehört habe, dass der Bahnhof schräg werden soll. Und das ist für mich als Eisenbahner halt nicht vorstellbar. Ich habe selber schon erlebt, wenn Fahrzeuge sich, weil die Bremsen kaputt waren, gelöst haben, was das für Energien sind. Und dann habe ich mir genauer die Pläne angeschaut und Sachen festgestellt, was ich mir hätte nie träumen lassen, was da für Probleme drin enthalten sind.
Ich bin von Beruf Landschaftsplanerin und ich leide ständig unter dem, was wir hier Dummes an Stadtentwicklung machen und uns das Grün selber weggraben. Ja?
Die Menschen im Aktionsbündnis wollen weiter den Finger in die Wunde legen. Christa Schnepf und Thomas Adler vom Organisationsteam.
Im Hintergrund ist natürlich schon klar, dass die natürlich bauen und dass man das jetzt durch die Demo nicht stoppen wird. Ich denke, wenn, dann müsste irgendein äußeres Ereignis dazukommen.
Wer hätte Ende der 70er Jahre oder Anfang der 80er Jahre gedacht, dass die Bundesrepublik Deutschland aus der Atomkraft aussteigt?
Aufgeben kommt für sie nicht in Frage, ohne das Klischee vom schwäbischen Wutbürger bedienen zu wollen. Auch wenn gerade am Anfang der Corona-Proteste spekuliert worden ist, Verbindungen zu den Querdenkern in Stuttgart gibt es keine. Das zeigt sich auf den Demos und das belegen auch 2 aktuelle soziologische Studien. Die TiefbahnhofsgegnerInnen haben dagegen in der Klimaschutzbewegung neue Anknüpfungspunkte gefunden. Längst wird auch über den CO2-Verbrauch beim Tiefbahnhofsbau diskutiert. Im Sommer haben sie ein eigenes Konzept ausgearbeitet, wie der oberirdische Kopfbahnhof doch noch erhalten bleiben könnte. Die schon gebauten Bahnhofstunnel könnten in ein unterirdisches City-Logistikzentrum umgewandelt werden. Der pensionierte Ingenieur Norbert Bongartz hat das mit erarbeitet.
Unser Umstiegskonzept ist nichts anderes als der Versuch, dem Bund und dem Land und der Stadt einen Plan B vorzuformulieren. So könnte es sein, denn die Bahn hatte immer wieder gedroht, wenn dieses Projekt beendet werden muss, dann hinterlassen wir eine Mondlandschaft und wir sagen nein, 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 nein.
Es ließen sich Milliarden sparen und der Verkehr im staugeplagten Stuttgart verringern, so Bongartz. Die grün-schwarze Landesregierung hat in Baden-Württemberg allerdings andere Pläne. Im neuen Koalitionsvertrag sind ein weiterer Tunnel geplant und für den Regionalverkehr könnte ein zweiter unterirdischer Zusatzbahnhof gebaut werden.
Ich habe das mal als technisch-wissenschaftlicher Offenbarungseid bezeichnet, weil das heißt ja, der Bahnhof ist zu klein.
Allerdings haben sie davor schon bei der Schlichtung damals mit Heiner Geißler gewarnt.
Und dann macht man jetzt das, was man schon hat, nur tiefer gelegt. Das ist eigentlich peinlich.
Stuttgart 21. Das Projekt hat ja die Innenstadt verändert, aber auch die Politik in Baden-Württemberg. Und ein ganz sichtbares Zeichen war ja die Volksabstimmung um das umstrittene Bahnprojekt. Die Mehrheit hat sich ja damals dafür entschieden, es weiterzubauen. Aber es sollte auch zu mehr Demokratie führen. Und da gibt es ein ganz berühmtes Zitat, auch des damaligen frisch gewählten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der hat gesagt, wir müssen die Menschen mehr mitnehmen. Es muss eine Politik des Gehörtwerdens herrschen. Katharina Thoms über 10 Jahre Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg und ganz neue Projekte.
Sie müssten noch Ihre Stummschaltung aufheben? Genau. Wir haben heute
mehr als 50 gesagt, Menschen in einer Videokonferenz zusammengeschaltet im Bürgerforum der baden-württembergischen Regierung, um deren Corona-Politik zu diskutieren, neue Impulse zu geben.
Ist es fair, dass Ungeimpfte von bestimmten Bereichen des öffentlichen und Berufslebens ausgeschlossen sind?
Die Moderatorin leitet die Diskussion ein. Mütter, Rentner, Unternehmerinnen, Studenten, ein Querschnitt der Bevölkerung, zufällig ausgewählt, diskutiert hier in kleinen Gruppen. Sie haben gerade fast 2 Stunden Experten zugehört.
Also fangen wir mal an, wenn keiner.
Fatih Hilmasli ist schon geübt. Der Lokführer aus dem Schwarzwald ist seit 11 Monaten mit dabei.
Also ich würde es eingrenzen, ja. Geht es um Privatvergnügen, geht es um Arbeiten?
Ja. Ehrlich gesagt, die, wo nicht geimpft sind, für mich, sie sollen nicht mal zum Arbeiten gehen.
Pro, Contra, abwägen. Wie kann eine gute Corona-Politik aussehen? In den 11 Monaten Bürgerforum habe er viel über Regierungspolitik gelernt, sagt Hilmasli.
Es ist nicht so einfach, wie manche denken und in Twitter einfach mit einem Fake-Profil irgendwelche Kommentare von sich geben und hier, ach, die Regierung macht dies, ach, die Landesregierung ist so schlecht. Das ist so komplex und deswegen, ich habe da schon einen riesen Respekt davor.
Sie wollen aber nicht nur Regierungspolitik verstehen, die Regierung soll auch die Menschen besser verstehen.
Dass die Politik zumindest mal weiß, was wir denken oder die Bürger empfinden.
Beschäftigte der Landesregierung hören zu bei den Diskussionen, reichen die Ergebnisse weiter.
Am Ende des Prozesses wird dann ein Abschlusskommuniqué stehen und das wird dann auch überreicht werden. Aber bereits die Zwischenschritte werden dann ins Kabinett, werden in den Landtag eingespeist.
Das verspricht Barbara Bosch. Sie ist gerade zur neuen Staatsrätin für Zivilgesellschaft ernannt worden und damit zuständig für die Bürgerbeteiligungsprozesse in Baden-Württemberg. Boschs Vorgängerin hat 10 Jahre lang die Beteiligungspolitik etabliert. Der Bürgerdialog ist ein Kernanliegen. Bei strittigen Bauprojekten, polarisierenden politischen Themen sollen die Menschen direkt befragt werden.
Und das hilft nicht nur im Hinblick auf eine zu treffende Entscheidung, das hilft sogar sehr viel früher schon, wenn ein Thema überhaupt erst ansteht.
Von Regierung und Landtag wurden inzwischen 10 große Bürgerforen in Baden-Württemberg gestartet. Zufällig ausgewählte Menschen haben über die Altersversorgung für Abgeordnete oder über den Umbau der Stuttgarter Oper diskutiert. Am Ende steht immer eine Empfehlung. Wie weiter? Kritiker sagen, die Foren kamen oft zu spät im Prozess und nicht immer wurden die Empfehlungen dann auch umgesetzt.
Es ist nicht in allen Fällen völlig anders entschieden worden, aber unabhängig hiervon. Von vornherein wird sehr deutlich gesagt, dass wir in der repräsentativen Demokratie sind, dass es Gremien gibt, die zu entscheiden haben und die auch entscheiden werden.
Es ist kein Ersatzparlament in irgendeiner Form und es geht ja auch nicht um Repräsentativität, sondern es geht darum, Menschen zusammenzubringen, die dann eine Position formulieren, die sich auf diesen Prozess einlassen.
Sagt auch Ulrich Eid. Der Politikwissenschaftler von der Universität Freiburg hat in mehreren Studien die Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg untersucht und kommt, wie auch andere Untersuchungen, zu einem positiven Fazit. Egal, ob das Ergebnis von der Mehrheit im Parlament dann übernommen wurde oder nicht.
Ja, also das ist das Interessante, dass das in einer ganzen Reihe von Fällen so zu beobachten war. Und da zeigt sich, glaube ich, schon, dass immerhin positiv bewertet worden ist, dass die Dinge überhaupt diskutiert worden sind.
Gleich zu Beginn ihrer Regierungszeit vor 10 Jahren hat Grün-Rot in Baden-Württemberg damals festgelegt, ob nun Straßen gebaut werden, Gewässer renaturiert oder andere Bauprojekte anstehen, wenn das Land sie baut, müssen Bürgerinnen und Bürger früh einbezogen werden, noch bevor es konkrete Planungen und Beschlüsse gibt. Eine der Lehren aus dem Fiasko um Stuttgart 21 vor 10 Jahren. Ulrich Eid.
Und der entscheidende Vorteil daran ist eben, man hat keine Situation, in der Verbände oder Interessengruppen, die jeweils aber dann auch ihre Interessen ins Schaufenster hängen. Das zeigt sich dann eben in sehr vielen dieser Verfahren, dass die Menschen eine sehr große Bereitschaft haben, zusammen sich erstens zu informieren, aber dann auch zusammen zu diskutieren und mal zu versuchen, wie kann man denn zu vernünftigen Lösungen da kommen.
Das Ziel? Probleme früh erkennen und ausräumen. Protest soll gar nicht erst entstehen. Trotzdem wird auch immer wieder Kritik laut. Gerade das Corona-Bürgerforum wurde von der Opposition als Alibi-Veranstaltung kritisiert. Für den Verein Mehr Demokratie sind Bürgerdialoge wichtig, aber höchstens ein Element der Beteiligung. Der Lobbyverband berät Kommunen und Bürgerinitiativen. Geschäftsführerin Sarah Händel.
Und gerade die dialogischen Verfahren könnten sehr gut mit direkter Demokratie kombiniert werden, indem man sagt, man macht ein dialogisches Verfahren, um einen inhaltlichen Vorschlag zu entwickeln. Und dann kann man aber ohne Probleme über diesen Vorschlag eine direktdemokratische Abstimmung machen.
Meist entstehen Bürgerentscheide dann aber doch aus Protesten vor Ort. Aber direkte Abstimmungen sind deutlich einfacher geworden in Baden-Württemberg. Grüne und SPD haben nach dem Desaster um Stuttgart 21 die Hürden für Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Begehren gesenkt. Geringere Quoren, mehr Zeit zum Unterschriftensammeln und mehr Befugnisse. Volksabstimmungen hat es trotzdem keine gegeben. 2 Anläufe gab es. Der eine mündete immerhin in einen Kompromiss und ein ehrgeiziges Gesetz zum Ökolandbau. Die Zahl der durchgeführten Bürgerentscheide hat sich fast verdoppelt. Durchschnittlich 25 gibt es im Jahr. Die Befürchtung der Kommunen, es würden vor allem Einzelinteressen durchgedrückt, habe sich nicht bestätigt, sagt Sarah Händel von Mehr Demokratie.
In der Realität geht es nämlich 50-50 aus. Ja, ungefähr gewinnen in 50% der Fällen die Initiativen, in 50% der Fällen gewinnen die Gemeinderäte.
Das Ergebnis ist dann 3 Jahre lang verbindlich. Wird zum Beispiel ein Gewerbegebiet abgelehnt, darf so lange nicht dort gebaut werden. Danach kann neu diskutiert werden. Dennoch, im Ergebnis sorgt so ein Entscheid oft für viel Streit vor Ort. Sarah Händel sieht darin aber eher Stellvertreterkonflikte.
Je seltener wir den Menschen die Chance geben, auch mal direkt abzustimmen und ihre Meinung kundzutun, desto aufgeladener werden die. Da werden dann halt diese Möglichkeiten, wo wir mal gefragt werden, genutzt, um diese Gefühlslagen dann dem System mitzuteilen.
Die baden-württembergische Regierung äußert sich inzwischen trotzdem vorsichtiger zu direkt demokratischen Verfahren. Vor allem die Bürgerdialoge sollen weiter ausgebaut werden. Bürgerentscheide zu Windkraftanlagen aber könnten sogar eingeschränkt werden. Die Bilanz nach 10 Jahren Politik des Gehörtwerdens trotzdem überwiegend positiv. In Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.
10 Jahre Stuttgart 21 und was daraus gefolgt ist, zum Beispiel mehr Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg, alles, was wir dazu haben, finden Sie natürlich bei uns online www.deutschlandfunkkultur.